Gut, also ich mache weiter mit dem historischen Teil. Es geht um die Ursprünge 19. Jahrhundert und frühes 20. Jahrhundert. Nach den besprochenen Begriffen technikgeschichtlich ist in der Zeit wenig zu vermelden, was für Computerspiele interessant ist. Die mechanische Rechenmaschine hat sich eigentlich schon aus dem, ich glaube seit dem 17. Jahrhundert hat das angefangen, dass man versucht hat, Rechenmaschinen zu bauen. Es gibt halt die mechanischen, das sind so diese Rechner, die man auch aus Registerkassen, obwohl heute gibt es sie nicht mehr aus Registerkassen, kennt, stellt man die Zahlen ein, kann damit irgendwie Zahlen zusammenzählen. Die werden automatisiert, hier sehen Sie es 1931, also der Multiplikator auf Lochkartenbasis, das sind so die frühen Ursprünge des Computers. Was ich Ihnen in der im ersten Teil gezeigt habe, die Analytical Engine von Charles Babbage, die gab es auf dem Papier, aber gab es eben nicht als Technik. Historischen Einfluss hatte sie auch erst eigentlich 100 Jahre später. Insofern ist das eine historische Randnotiz gewesen, die Analytical Engine, aber das sind die Maschinen, die wurden einfach verkauft. Industrial Business Machine, also IBM, verkauft Multiplikatoren, also es war eine Maschine, die konnte multiplizieren und nicht nur addieren, auf Lochkartenbasis. Also das Programm wurde auf einer Lochkarte gespeichert, da wurden die Zahlen eingegeben und ausgegeben. Was dann die Computer wirklich vorangebracht hat, ist die Digitaltechnik. George Boole ist Ihnen vielleicht aus der Mathematik ein Begriff, die Boolesche Logik. Also der hat einfach gezeigt, man kann Rechnungen durchführen nur mit Nullen und Einsen. Und das ist nicht selbstverständlich. Man war ja gewohnt, dass man immer Zahlen von 0 bis 9 hat. Er zeigte, es geht auch mit 0 und 1 oder wahr und falsch und solche Dinge. Und Claude Shannon hat es dann geschafft, aus dieser Boolschen Logik Maschinen zu bauen. The Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits, also aus Relay und Schaltkreisen. Und das war 1937, das war so die mathematische Grundlegung dafür, dass man jetzt in der Lage ist, digitale Computer zu bauen. Und um die geht es, also es ist jetzt, Sie sehen, eine recht flotte Zusammenführung gewesen. Die Computergeschichte fängt in der Regel so um den Zweiten Weltkrieg an, muss man sagen. Also die Geschichte deren, wo man sagt, jetzt gibt es allgemeine Computer. Und die ENIAC 1942, hier sehen Sie dann schon mal zwei Mitarbeiter, die konnte so viel wie ihre Taschenrechner-App auf ihrem Handy. Also die konnte, wahrscheinlich weniger, also die konnte halt Zahlen multiplizieren und addieren, aber deutlich schneller und akkurater als alle Computer, also Menschen, die das vorher konnten. Und die Idee war, dass sie ballistische Tabellen berechnen. Also das Militär braucht ständig irgendwie, wie bei der Windgeschwindigkeit, wie muss ich dieses Flakgeschütz einstellen, um da hinten hinzutreffen. Solche Tabellen, also bislang lief das immer über Tabellen, wo sie das dann halt schnell nachlesen können. Und diese Tabellen mussten berechnet werden. Und da dachte man sich, sei ein Computer, also eine Rechenmaschine ideal. Sie sehen also nur so als historische Randnotiz die Programme, um dieses Ding zu programmieren. Die wurden gesteckt, das war wie so ein Steckfeld, wo sie dann von einem zu dem anderen ein langes Kabel zogen. Und das haben die Frauen gemacht, das sehen Sie hier. Gloria Gordon und Esther Gersten, das sind die ENIAC Girls. Also das waren Mathematikerinnen, eben die haben nicht nur gesteckt, sondern die wussten ja, was sie da tun. Das Programmieren dauerte ungefähr 2 Tage und das Programm dann so 15 Minuten, die Durchführung. Also es war alles sehr mühsam, aber letztlich hätten Menschen, die das ausgerechnet hätten, halt 2 Wochen dran gerechnet. Und deswegen hat es sich gelohnt, 2 Tage zu konzentriertes Stecken, um anschließend dann die Berechnung durchzuführen. Und man kann sagen, und das hier endet dann schon die Technikgeschichte, weil die im 19. und frühen 20. Jahrhundert für unsere Zwecke der Computerspiele nicht so relevant ist. In Auseinandersetzung mit dieser ENIAC, also der Computer hieß ENIAC, diese Rechenmaschine, hatte sich Anfang der 50er Jahre die Architektur für die Universalmaschine Computer durchgesetzt, die bis heute, muss man sagen, Bestand hat. Also heute haben wir sowas immer noch, na nicht mehr sowas, aber was Maschinen können, also was die ENIAC nicht gut konnte, da hat sich ein John von Neumann hingesetzt und hat das mal aufgeschrieben, wie müsste eigentlich ein Computer aussehen, wenn wir die ENIAC nehmen. Also Programme sollen eben nicht gesteckt werden, sondern die Programme sollten auf dem eigenen Speichermedium sein und so. Das hat er Ende der 40er Jahre aufgeschrieben und bis heute werden Computer so gebaut. Was halt heute der Fall ist, also sie werden immer kleiner, immer schneller und wir haben inzwischen mehrere Computer auf einem Chip. Selbst eben Ihr Handy hat wahrscheinlich einen 2-Kern-Prozessor oder so. Da sind ja 2 Computer, die arbeiten nebeneinander und der eine kann Ihr Mail-Programm ausführen und mit dem anderen können Sie Ihr Spiel spielen, können Sie dann irgendwie Candy Crush ausführen. Aber im Grunde genommen hat sich die Architektur in den letzten 60 bis 70 Jahren, nein, 60 Jahren muss man sagen, 70 Jahre, 45, kaum geändert. Also da hat sich, also im Detail hat sich unglaublich viel geändert, aber so die Grundlage, sie haben Programme, die werden ausgeführt, hintereinander, nicht gleichzeitig, das hat sich kaum geändert. So, jetzt kommen wir aber zu dem spannenderen, also jetzt in dieser Epoche spannenderen Teil, die Kulturgeschichte der Audiovision und Narration. Und da gehe ich jetzt wieder zurück aufs späte 18., frühe 19. Jahrhundert, industrielle Revolution. Also der Abkehr von der Agrargesellschaft und der Übergang in die Industriegesellschaft durch Maschinisierung und Industrialisierung. Und dem einhergeht einerseits ein Aufschwung der Naturwissenschaften, insbesondere Physik, Chemie, später auch Biologie. Also die Prinzipien zu sagen, das Buch der Welt ist in Mathematik geschrieben und mit Mechanik und solchen mechanischen Prinzipien kann man halt irgendwie die Welt voranbringen. Der technische Fortschritt, diese Vorstellung, dass das Fortschreiten der Menschheit auch ein Fortschritt ist, irgendwie ein Besserwerden, das speist sich alles aus dieser Zeit, weil jedes Jahr eine neue Maschine rauskam, die was besser konnte als die davor. Eine Bewegung, die ja bis heute Bestand hat. Das ist also technisch gibt es immer besser, dafür aber kleiner und billiger, aber zumindest doppelt so gut. Das hält an. Das Problem ist die Entzauberung der Welt. Also was die Welt war bis dahin halt voller Mysterien und Rätsel. Und so eine Maschinisierung und Industrialisierung und auch naturwissenschaftliche Betrachtung sorgt dafür, dass die Welt halt eine Menge von Formeln und mechanischen Zusammenhängen ist. Aber gut, man braucht das, um Fabriken zu bauen und Arbeitsprozesse zu rationalisieren. Das war notwendig, dass man halt die Dinge reduziert auf ihre technischen Komponenten. Aber damit einher geht das neue Imaginäre und die Wiederverzauberung der Welt. Also insbesondere die Fantastik, die im 19. Jahrhundert aufbricht und die Romantik, die als Gegenbewegung zu diesem Rationalismus entsteht und sagt, nein, es geht eben nicht darum, dass wir nur irgendwie Maschinen bauen, die uns die Arbeit abnehmen, sondern es geht auch darum, dass wir unser Sein in der Natur nicht vergessen. Und da entsteht halt die Romantik als, naja, das ist eine Epoche, also das ist eine Bezeichnung in der Kunst, in der Literatur, in der Malerei, in der Musik, die man aber auch, nicht nur, aber auch als Reaktion auf diese Entzauberung der Welt lesen kann oder verstehen kann. Und damit einhergeht dann Ende des 19. Jahrhunderts eben der Beginn der Filme. Hier sehen Sie das von Méliès, der wird Ihnen ja aus dem letzten Semester sicherlich ein Begriff sein. Eben einer der Cineasten, die gesagt haben, mir geht es nicht um die Darstellung der Welt, wie sie ist. Also das waren die Lumières, die Filme, Züge, die in den Bahnhof einfahren oder Arbeiter, die aus der Fabrik kommen oder so, oder Gärtner, die sich mit Wasser bespritzen. Aber die filmen irgendwie die Welt und dem gegenüber steht halt Méliès, der sagt, ich filme die Träume, ich filme nicht die Welt, wie sie ist, sondern so, wie sie irgendwie, wie sie sein kann, das Märchenhafte und das Fantastische. Also schon ganz früh in der Geschichte des Kinos trennt sich das auf in so eine realistischere und in eine fantastischere, einen fantastischeren Zweig. Was ist so eine Bewegung, die man im Kino immer wieder sehen kann? In Spielen interessanterweise kaum. Gibt es eigentlich erst seit 2-3 Jahren jetzt so eine neorealistische Strömung, die sagt, wir nehmen uns mal realistische Systeme und nicht immer nur fantastische. Also in dieser Zeit, Fantasy hat seine Wurzeln, also als sozusagen das Erträumte, in der fantastischen Literatur, in der fantastischen Malerei und dann später im fantastischen Kino. In der Literatur haben sie ganz vorne natürlich Johann und Jakob Grimm, die Kinder- und Hausmärchen sammeln. Also die sagen, es gibt dieses Irrationale und das, also die Ängste und die Wünsche, die werden in Geschichten zusammengetragen oder sie werden erzählt und einfach mündlich weitererzählt. Und was sie machen, ist ja, sie tragen diese Märchen mal zusammen und schreiben sie auf. Und die glätten sie dann auch so ein bisschen, dass es kindertauglicher wird. Also da gibt ja ganz haarsträubende Varianten von manchen Märchen. Es gibt auch das Märchen, wo Rotkäppchen nicht gerettet wird zum Beispiel. Und so. Also das ist alles, okay, die fügen dann das so ein, dass es dann auch für Kinder- und Hausmärchen sich eignet. Aber sie tragen vor allem so diesen fantastischen Schatz. Also fantastisch nicht nur Fantasy, fantastisch ist eben alles, wo die Welt ein bisschen anders ist, als so, wie wir sie kennen. Es gibt halt irgendwas Übernatürliches, was in diese Welt einbricht. Und im frühen 19. Jahrhundert war es die Trennung nicht Science-Fiction, Fantasy, das gab es nicht. Es gab halt diese Märchen wäre so ein Beispiel dafür, aber dann eben fantastische Geschichten. E.T.A. Hoffmann wird da in dem Zusammenhang immer genannt, gerade Klein Zachers genannt, Zinnober, also der auch so eine Form von Kunstmärchen schreibt. Also es sind keine Kunstmärchen, es sind keine, die überliefert sind, sondern die sich jemand ausdenkt und sagt, also ich habe hier eine Geschichte, die nicht in das gängige Schema passt. 1819, 1865 Lewis Carrolls Alice in Wonderland, was ja nun interessanterweise so eines der Werke ist, die bis heute regelmäßig verfilmt und adaptiert werden, sowohl im Spiel als auch im Film, muss man sagen, was natürlich eine Reise in so eine fantastische Welt ist. The Princess and the Goblin wäre so ein früher Fantasy-Roman, kann man wirklich sagen, in dem Sinne. Oder The Well at the World's End, die eben dann eigene Welten erschaffen und sagen, das ist nicht, das spielt nicht in unserer Welt, so ein Mädchen, was durch den Spiegel geht, sondern das ist halt irgendwo ganz anders. Also ist ja völlig egal, wo das ist. Und die erzählen ihre ersten Fantasy-Geschichten. Ohne dieses Wort so zu nennen, das kommt dann erst später, also fantastische Geschichten. Meistens auf so einer mittelalterlichen, in so einer mittelalterlichen Welt, also vor der Industrialisierung, Agrargesellschaften, feudale Gesellschaften mit Zauberei oder mit Drachen oder mit Prinzen und Prinzessinnen. Also die Themen, die man in der High- und Low-Fantasy ja bis heute findet. L. Frank Baum schreibt The Wonderful Wizard of Oz. Auch das interessanterweise eine Geschichte von 1900, nicht? Die wir ja auch regelmäßig, gab es ja vor, glaube ich, 2 Jahren die letzte Adaption, aber auch irgendwie regelmäßig neu verfilmt oder irgendwie zumindest in Ausschnitten neu verwendet wird. Barry schreibt Peter Pan 1911 und jetzt für die Geschichte der Fantasy ja epochal der Hobbit, The Hobbit 1937, der nun gerade verfilmt wird oder verfilmt wurde und so im Grunde genommen den Grundstock legt für dieses Tolkien-Universum. Und selber natürlich zurückgreift, auch auf Märchen, gerade auch auf nordische Mythen und der Ring der Nibelungen und der Herr der Ringe, dass die irgendwie beide einen Ring als Hauptdarsteller haben, ist ja kein Zufall. Und auch die Trolle sind ja nun keine Erfindung von Tolkien gewesen. Aber Tolkien schafft es, diese fantastischen Motive so zusammenzufassen, dass er irgendwie Grundlagen legt für die Fantasy-Literatur seitdem, muss man sagen. Also da gibt es gar nicht so viele so grundlegende Werke wie Hobbit und dann später natürlich Lord of the Rings. Im Kino findet sich das. Schneewittchen 1937 wäre, also neben dem Méliès, den ich Ihnen ja schon gezeigt habe, so der erste Animationsfilm, handgemalt, aus den Disney-Studios. Und Disney nimmt sich ganz klar Grimmschen Märchen und passt die dann so an, dass es, also wird noch ein bisschen zuckersüßer als schon bei den Grimms. Und interessanterweise, dadurch, dass es gezeichnet ist, ist es viel zeitloser als Film, als die Visual Effects Filme, wie hier der Die Nibelungen von Fritz Lang 1924 mit einem fantastischen Drachen, der da hinten irgendwie aus dem Hintergrund kommt. Aus heutiger Sicht hat das sowas von Augsburger Puppenkiste. 24 war das natürlich bahnbrechende Special Effects. Das Publikum lief schreiend aus dem Kino. Nein. Aber so, also die Vorstellung, dass man da, die haben den Drachen halt fast lebensgroß nachgebaut, der hat auch richtig Feuer gespuckt und so. Also war schon einiges los. Aber auch das ist die Umsetzung eines etwas sperrigeren Mythos halt in so eine etwas verdaulichere Form im Kino. Und der Zauberer von Oz oder das zauberhafte Land heißt das, glaube ich, auf Deutsch, The Wizard of Oz 1939, der nicht der erste, aber doch einer der frühen Farbfilme, der insbesondere Farbe auch mal sinnvoll eingesetzt hat, nämlich Dorothy in ihrer Welt ist halt irgendwie schwarz-weiß oder so Sepia getönt und dann kommt sie nach Oz und dann wird plötzlich Technicolor eingeschaltet. Und das war für das Publikum damals sehr ungewohnt und das Raunen ist aber bis heute noch nachvollziehbar, wenn man erst mal den schwarz-weißen Anfang gesehen hat. Also das wäre so die Wurzel des Fantasy. Im Science-Fiction fängt es auch im 19. Jahrhundert an, eigentlich, also das ist jetzt nur wieder ein Bild von Fritz Lang, von einem Fritz Lang-Film. Science-Fiction wäre nicht so das Erträumte, also mit so übernatürlichen Dingen, sondern das Erdachte, die Vorstellung, so kann es auch mal werden. Zukunft wird hier vorweggenommen und da ist Metropolis sicherlich eine der Visionen, die ja bis heute auch gerne zitiert werden, wenn man so, der künstliche Mensch, bald haben wir ihn ja noch 5 Jahre, verspricht man uns seit nunmehr 60 Jahren. In nur 5 Jahren hat man also Maschinen, die so klug sind wie Menschen und sich auch so benehmen werden wie Menschen. Jules Verne ist hier zu nennen oder Herbert George Wells. Mary Shelley wird so als der erste Horror- und Science-Fiction-Roman genommen, Frankenstein oder The Last Man. ist das der erste Roman, der das Genre des Fantasy auch wirklich des Science Fiction wirklich begründet hat, weil es ja darum geht, dass man hier einen künstlichen Menschen schafft durch den gezielten Einsatz von Technik. Und dass der dann Amok läuft ja nicht, aber dass es dann halt zu so einer Gruselgeschichte wird, ist auch eine der Grundlagen des Horrorgenres. Jules Verne ist sicherlich zu nennen, De la Terre à la Lune, also Die Reise zum Mond, der auch viele Dinge sich vorgestellt hat, die man mit Technik löst, die dann 100 Jahre später zum Teil eingelöst wurden, irgendwie unter dem Meer zu fahren, zum Mond zu kommen, etc. Also das ist ein wichtiger Beitrag und aus damaliger Zeit Science Fiction und heute so Stichwortgeber eben für so Steampunk, also diese Vorstellung, wie sähe die Welt aus, das mit dem Strom, das spielt bei ihm ja nicht so eine große Rolle, wie sähe eigentlich eine Welt aus, die im viktorianischen Zeitalter geblieben wäre, aber wo die Technik sich konstant weiterentwickelt hätte. H.G. Wells, War of the Worlds, den Wells treffen wir auch nochmal in der Spielegeschichte, Science-Fiction-Autor und Spielemacher auch interessanterweise und also hat in vielen Bereichen, auch in der frühen Geschichte des World Wide Web taucht er auf, weil er so eine Vorstellung eines Universallexikons hatte und der Krieg der Welten ist ja nun auch eines der bekannteren Themen, was auch regelmäßig neu verfilmt wird, aber auch einfach Stichworte liefert für eine Menge Computerspiele, muss man sagen, so die Alien-Invasion ist ja seit War of the Worlds, also so eine der Tropen, also irgendein Marine muss halt immer den Aliens entgegenspringen. Das taucht hier als Thema schon im Krieg der Welten auf. Aber auch in Deutschland, Kurt Laßwitz, auch Zwei Planeten, hat so seine Vorstellungen, also aus Deutschland gibt es auch, das ist meistens nicht so bekannt, das liegt natürlich auch an der Verbreitung, also deutschsprachige Texte verbreiten sich ganz anders als englischsprachige, aber auch da entsteht so eine frühe Fantasy und Deutschland hat ja eine längere Fantasy-Tradition, die sich durchaus bis heute auch fortsetzt. Hier sehen Sie noch mehr Jack London, The Red One, das glaube ich, das ist, oder Last and First Man, das sind so postapokalyptisch, würde man das heute nennen, also nach der großen Katastrophe, wie die sich Leute dann irgendwie organisieren im Leben oder bis kurz vor der großen Katastrophe, bis es dann kommt, also dieser Kataklysmus, der heute in den postapokalyptischen und die ganzen Zombie-Spiele und Filme, die ja alle darauf basieren, irgendwas ist mal schief gegangen und jetzt müssen wir damit umgehen. Das wird hier nicht so, also Zombies spielen da keine Rolle, aber es wird halt angegangen, was passiert eigentlich mit einer Gesellschaft, die zusammenbricht? Und wie kann man, oder wie organisiert die sich neu? Huxley schreibt eben seine Vision einer Brave New World gegen Orwell, muss man sagen. Das sind also die beiden konkurrierenden Entwürfe. Orwell, der Überwachungsstaat, also die NSA, da ist ja das Orwell, das ist ja lächerlich gegen, was die heute machen können. Aber das wird dann auch eingesetzt in so einem repressiven Staat und das ist die NSA ja noch nicht so, oder die Amis, also indem man einfach auch bestimmte, also diese Kontrolle dazu führt, dass man sehr engmaschig beobachtet wird. Dem aber gegenüber Huxley, also der schreibt ja schon viel früher, sagt, ach was, die Dystopie ist nicht, also die fehlgeleitete Utopie, es wird nicht schlechter, weil ein Staat alle überwacht, sondern weil die Leute freiwillig ihre Freiheiten aufgeben. Also ist die Mediengesellschaft, nicht? Also die sitzen da, solange sie amüsiert werden, sind sie eigentlich mit allem zufrieden. Und da ist von Aufstand und von Änderung der Verhältnisse nichts mehr zu spüren. Das ist die Brave New World, die schöne neue Welt. Beides sind Stichworte, sowohl der Big Brother als auch die schöne neue Welt sind Stichworte, die man bis heute hört. Auch zur Kommentierung zeitgeschichtlicher Ereignisse. Das wird unter Science Fiction verhandelt. Also meistens ist es als Science Fiction, weil in diesen Büchern dann auch immer großer Technikeinsatz zustande kommt, aber vielleicht auch mangels anderer Kategorien. Es sind Gesellschaftskritiken und das macht gute Science Fiction auch aus. Science Fiction ist nicht Raumschiffe und Laserkämpfe, das gibt es auch, aber Science Fiction sind alternative Weltentwürfe oder Gesellschaftsentwürfe und mal schauen, wie würde sich eine Gesellschaft entwickeln, in der folgende Prämissen herrschen, die halt zum Mond fliegen können regelmäßig oder die keinen Strom haben. Und so, das kann man in Science Fiction sehr schön aufzeichnen, weil im Gegensatz zu einer Literatur, die sich ja mehr mit ihrer Zeit beschäftigt, ist es so eine fiktive Literatur, die kann einfach mal sagen, okay, wir nehmen jetzt mal Folgendes an. Und da ist Science Fiction sehr gut drin, im Gegensatz zu Fantasy, die halt immer so was Magisches drin haben, wo man klar weiß, das gibt es halt nicht oder noch nicht, aber zumindest kann man es nicht sehen. Und sobald es technisch erklärt wird, es ist gar keine Magie, sondern halt irgendwelche Nanoroboter, die das machen, dann ist man halt schon wieder aus der Fantasy raus und in der Science-Fiction. Im Kino, Science Fiction hat natürlich auch seine Motive. Méliès, der genannte, hier die Reise zum Mond, haben Sie vielleicht schon gesehen. Kann man ansonsten bei YouTube, glaube ich, inzwischen auch schauen. Diese Méliès-Filme sind alle frei, wo halt solche Motive aufgegriffen werden. Aber Méliès kann man jetzt nicht sagen, macht Science Fiction. Das ist immer so eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy. Und irgendwie, da gibt es dann auch fantastische und surreale Momente zusammen. Frankenstein 1910, also eine Adaption dieses Romans von Shelley. Die 20.000 Meilen unter dem Meer, eine Jules Verne-Adaption. Flash Gordon 1936, so als Captain Kirk, naja, vielleicht nicht Captain Kirk, aber es ist halt so der einzelne Held, der gegen irgendwelche außerirdischen Invasoren kämpft. Und Buck Rogers ist so sein Counterpart, also Flash Gordon und Buck Rogers sind so die Helden des frühen Science-Fiction-Films, die man aber so als Motiv oder als Trope dann in sehr vielen anderen Science-Fiction-Geschichten wiederfindet. So den, das ist eigentlich eine Mischung aus Science-Fiction und Abenteuer, muss man dazu sagen. Anderes Genre, was uns beschäftigen wird und was in Computerspielen eine große Rolle spielt, ist der Horror. Das Verdrängte, wie man das dann in der Psychoanalyse nennen wird. Also die ganzen Ängste und Befürchtungen einer Gesellschaft, was alles schiefgehen kann, die finden im Horror ihr Ventil. Und auch da steht der Roman von Shelley, also der Frankenstein-Roman von 1821 ganz vorne. Hier wäre dann Gothic Novel Mary Shelley Frankenstein, das wäre der tatsächliche Roman von 1818. Edgar Allan Poe ist so der Godfather of Horror mit seinen Kurzgeschichten, insbesondere der Rabe, The Raven, 1845. Stevenson, der ja auch als Schatzinselautor Abenteuerromane schreibt, schreibt eben auch den Dr. Jekyll und Mr. Hyde, so als Horrorthema, oder Bram Stoker mit Dracula von 1896, der das Vampirmotiv in den Roman überführt. Also Vampire gibt es, die Geschichten, Vampirgeschichten gibt es schon länger, aber es wird halt im Roman hier wirklich mal in eine Form gebracht, die auch bis heute, ich meine, wenn Sie an diese Twilight-Serien denken, also Vampire sind ja derzeit, die stehen auch für das Verdrängte, die verdrängte Sexualität von Jugendlichen, die werden halt in diesen Vampirgeschichten ausgelebt. Ich will dich noch nicht beißen, du bist noch nicht so weit und so, ja, ja. Versteht man, auch wenn man es nicht sofort zu übersetzen weiß, dass hier ein sehr netter Junge mit irgendwie einem sehr schönen Mädchen zusammen sein will. Das spielt schon damals eine Rolle, also verdrängte Sexualität im Horrorroman, das gehört irgendwie zusammen. Sexualität und Horror gehen in immer sehr gute Verbindungen ein, weil mit dem Horror alle möglichen Ängste, auch soziale Ängste, kulturelle Ängste und Vorbehalte, kann man in Horrorgeschichten sehr schön verarbeiten. Und natürlich greift das junge Kino das auch auf. Also Frankenstein habe ich Ihnen ja eben schon 1910 gezeigt, 1931. Der White Zombie 1932 greift das Zombie-Motiv aus. Interessanterweise hier noch, also Zombies waren lange Zeit, das waren halt so seelenlose, durch Voodoo meistens beschwörende. Da kommt das ja auch her, das Motiv. Das wird hier im Kino aufgegriffen, dass Zombies halt so willenlose, aber unter dem Einfluss von diesem Voodoo-Priester stehen. Bis das Zombie werden ja dann später, sind es irgendwie Gottlose, die kommen dann von irgendwo her, ist halt die Strafe Gottes. So in den 60ern, 70ern ist das halt irgendwie losgelöst ein bisschen von dem Voodoo-Mythos und dann ab den 80ern, 90ern braucht man halt ein Virus. Und inzwischen ist klar, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, dann hat irgendein Labor Mist gebaut. Aber das ist einfach, naja, das ist wieder so geschichtlich davon abhängig, wie diese Motive verarbeitet werden. Also White Zombie ist halt der Ursprung des Zombie-Motivs im Kino. Die Mumie, der Wolfsmann und dann gibt es ganz viele andere unheimliche Figuren, die im Kino verarbeitet werden. Später dann auch Riesenspinnen und Riesenameisen und alle Tiere müssen dann mal irgendwie durchgehen. Und eigentlich, sie haben eben den Frankenstein, den künstlichen Menschen, sie haben den Zombie, sie haben den Vampir, sie haben die Mumie, sie haben den Wolfsmann. Das sind alles so Filme, die in ihrer Zeit schon erfolgreich sind. Also sie sind jetzt filmgeschichtlich vielleicht nicht so die herausragenden, aber in der Geschichte des Unterhaltungskinos sind das durchaus wichtige Titel, weil diese Motive, die da auftauchen, ich meine, die Mumie wurde ja auch vor 10 Jahren neu verfilmt und natürlich zitieren die immer die alten Filme, die sie gut kennen. Und den Wolfsmann, Wolf Among Us, denken Sie an die, also dieser Werwolf, das Werwolfsmotiv, was sich auch durch die Horror- oder auch die Fantasy-Literatur und Fantasy-Geschichten durchzieht. so das vierte Genre, was, also das sind so die vier Hauptgenres, muss man sagen, die für Computerspiele bedeutsam sind. Ich stelle Ihnen nächste Woche, mache ich die Einführung in die Systematik, da stelle ich Ihnen mal so eine große Liste vor. Aber das sind so die Genres, die wir im Laufe dieses Semesters bevorzugt verfolgen werden. Abenteuer, das Ersehnte, also der Traum der anderen Länder und der Abenteuer, die andere leben. Das Leben der anderen, was viel spannender ist als mein eigenes. Das findet seinen Ausdruck auch schon früh in den Romanen, Ritterromane, Alexanderromane, also das Leben Alexander des Großen und so. Das gibt es, solange es Bücher gibt, muss man sagen, oder solange es Bücher für den normalen Anwender gibt, gibt es halt solche Geschichten auch. Auch die frühen Flugblätter schon, also noch bevor es wirklich zum richtigen Buchdruck kommt, da wurden halt auch fantastische oder Abenteuer, was da so woanders, am anderen Orte geschehen ist. Das ist eine der, wahrscheinlich der menschlichen Urbedürfnisse, zu erfahren, was woanders passiert. Und der das unterhaltsam ausgestaltet, der kriegt halt auch mehr Zuhörer. Also Alexandre Dumas mit den drei Musketieren ist da zu nennen. Nochmal Jules Verne, hier die Reise um die Welt in 80 Tagen. Ist ja so ein klassischer Abenteuerroman. Stevenson hier, Treasure Island, die Schatzinsel, auch so der, ich weiß nicht, 30 Mal verfilmt und also unglaublich oft adaptiert. Und es gibt keinen Piratenfilm, der nicht irgendwie die Schatzinsel zitiert, so wie es keinen Fantasy-Film gibt oder Fantasy-Buch, was nicht Tolkien zitiert. Ja, und Karl May, der Deutsche, die deutsche Antwort, der Schatz im Silbersee, die Winnetou und Old Shatterhand-Saga. Was ganz interessant ist, weil Karl May ja nun jemand ist, der über die fernsten Länder schrieb, über den Orient und über den Wilden Westen und den fernen Osten, ohne jemals dort gewesen zu sein. Aber immer groß erzählt hat, wo er über, also lange Zeit dachte sein Publikum, der Mann schreibt einfach nur sein Leben auf, weil er das immer erzählt hat. Also so hat sich das mir zugetragen. Notorischer Lügner, muss man dazu sagen. Also war auch pathologisch bei ihm, weil er auch, als es rauskam, also er hielt an seinen Geschichten fest, was ihm sein Publikum dann irgendwann übel genommen hat. Aber die Geschichten sind, naja, unsterblich, weiß ich nicht, aber sind bis heute tradiert. Cowboys und Indianer sind derzeit nicht so in Mode, vielleicht kommt das mal wieder. Auch im Kino gibt es ja nicht mehr so viele Western derzeit, aber das sind ja immer so Wellen. Und man muss sagen, also Western und Abenteuer, das hängt eng zusammen. Hier sehen Sie noch ein paar Kinos, Die Maske des Zorro, Robin Hood, Der Dieb von Bagdad. Das sind Plattformspiele, also Plattformfilme, muss man sagen. Da wird viel gekämpft, da wird wieder viel gesprungen und das sind also Abenteuerfilme par excellence. Ich zeige Ihnen später mal ein paar Ausschnitte, so irgendwie parallel montiert zu Mario-Spielen. Das ist ganz faszinierend, weil die Plattformspielemacher, die hatten diese Filme natürlich auch im Kopf. Oder The Lost World von 1925. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor, ein Team von Wissenschaftlern und Abenteurern kommt in ein Tal, wo es noch Dinosaurier gibt. Liegt auf der Hand, nicht? Die wurden zwar nicht mit Frosch-DNA geklont, aber nichtsdestotrotz ist es also ein Abenteuer-Topos oder eine Trope, diese Dinosaurier, die man findet, die findet man in Tomb Raider, die findet man in Jurassic Park 1, 2, 3. Das liegt auf der Hand. Oder King Kong greift das dann auf und so. Das sind solche solche Frühformen. Tarzan ist natürlich auch so eine Figur, die gerne genommen wird. Tarzan und die weiße Frau. Oder hier der Affenmann. Und King Kong selber von 1933. Jetzt gibt es den nächsten Godzilla-Film. Also das große Monster, was eine Stadt zerstört oder terrorisiert oder irgendwie angreift. So groß war er ja gar nicht in dem Film. Aber da kommt dann, also den Umweg über Japan gehend, kommt dann halt dieses typische Motiv des Monsters, was die Stadt bedroht oder die amerikanische Kleinstadt. Das werden wir auch noch häufiger sehen. Was so eine Mischung aus Abenteuer und Horror wieder ist, muss man sagen. Manchmal auch mit Science-Fiction gemischt, also bei Godzilla, der ja dann auf Grundlage von irgendwelchen technischen Experimenten entsteht. Diese Genres sind, das sind so typische Beispiele eines Genres, aber Genres sind ja nicht so starr. Irgendein Werk muss in dieses oder jenes Genre passen. Es ist halt häufig so, dass Genre oder dass manche Werke genreübergreifend arbeiten, so wie Frankenstein, Horror und Science-Fiction ist. So, in dieser Zeit wird die Drucktechnik verbessert sich. Durch die Industrialisierung werden die Druckmaschinen einfach haltbarer, die Produktion wird billiger und man kann jetzt wirklich für so einen Dime, also für so einen 20er, 20 Cent oder so, kann man solche kleinen Heftchen drucken und die entsprechend verkaufen. So, und was sich verkauft, sind eben nicht die große Literatur, die verkauft sich auch und die wird auch bewahrt. Aber den großen Umsatz macht man halt mit Groschenromanen. Das ist das, was Sie heute am Bahnhof finden. Da gibt es ja immer noch eine große Auswahl an Groschenromanen in all diesen Genres. Es gibt Perry Rhodan als Science Fiction, es gibt irgendwelche Arzthefte, es gibt Westernhefte, Abenteuer, Horrors und so. Das hat eine lange Tradition eben, das geht zurück bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dort entstehen viele der Geschichten, die dann popkulturell wirksam werden. Selten entsteht da große Literatur. Es gibt auch so Balzac vielleicht, der dann in solchen Heften mal was publiziert. Aber in der Regel wird es halt auch von der Literatur und von dem Literatur- und dem Kunstbetrieb verachtet. Da ist wirklich so, das ist Ausschussware. Bahnhofsliteratur oder das Trivialliteratur kommt daher, das Triviale, also das Einfache und so, soll nur unterhalten. Und die Verachtung der Hochkultur zur Popkultur entsteht natürlich in der Zeit, in der Popkultur letztlich auch eine größere Verbreitung finden kann und auch findet als die Kunstwerke. New Dime Novels oder The New York Detective Library, also Detektivgeschichten gehen auch immer gut, Krimis. Also es sind nicht nur The Night on the Road, also nicht nur so Fantasy-Rittergeschichten oder Abenteuergeschichten, Krimis, also all das entsteht in dieser Zeit und wird entsprechend Traditionslinien beginnen. Der Comic-Strip entsteht Ende des 19. Jahrhunderts, hier The Yellow Kid, das ist wirklich mehr so ein Cut, also es ist so eine Mischung, Sie sehen auch, das Comic hat halt noch seine Formsprache nicht gefunden. Sie haben Bilder, aber der Text steht jetzt nicht unter den Bildern, wie noch bei Wilhelm Busch, sondern irgendwie daneben und da drin, er kommt aus dem Grammophon, es gibt dann auch schon die Sprechblasen und aus diesem Grund wird The Yellow Kid so als das erste Comic, was den Namen wirklich verdient oder Comicstrip verdient. Und his new phonogram, auch das ist ja ein neues Medium in der Zeit, also diese Phonogramm, mit dem man nicht etwa über eine Platte, sondern über eine Walze Tonaufnahmen hören kann. Das ist nicht, also so ganz neu, also es ist halt ziemlich neu in der Zeit, spätes 19. Jahrhundert. Und hier sieht man halt Aneignung von Medientechnic durch Kinder im Comicstrip. Also für einen Medienwissenschaftler ist es ein reinstes Fest, was da stattfindet. Oder die Katzenjammer-Kids 1897 als regelmäßige Comic in Zeitungen, in denen halt das meistens Ende da, die Kinder machen halt irgendwas Fieses und am Ende werden sie von ihrem Vater vermöbelt oder von ihrer Mutter, weil sie wieder Unfug gemacht haben. Und das ist aber so der Ursprung des wöchentlichen oder täglichen Comicstrips, den es ja auch bis heute gibt. So die Comics, die uns dann in Computerspielen wieder begegnen, die Superhelden-Comics, die eigentlich, also man kann sagen, es ist irgendwie ein Zweig des Fantastischen. Also man kann das unter Fantasy einordnen, aber man hat das Gefühl, Fantasy sollte doch im Mittelalter spielen. Es ist ein eigenes Genre, kann man sagen, der Superheld. 1938 Superman in den Action-Comics, 39 zum ersten Mal Batman. Und dann verschiedene andere Superhelden. Hier 41 haben sie schon die erste Liga. Also man sieht, das läuft gut. So Menschen oder doch Humanoide mit übernatürlichen Fähigkeiten, die laufen gut und da entstehen dann unglaubliche Mengen. Und in All-Star-Comics haben sie zuerst mal die Gerechtigkeitsliga mit allen möglichen Figuren, die dann in den 80ern wieder verschwunden sind. Jetzt allmählich werden sie wieder aufgewärmt. DC hat ja jetzt vor 2 Jahren das ganze Universum rebootet und kann jetzt also eine Serie nach der anderen auf den Markt hauen, ohne sich um die historischen Altlasten zu kümmern. Das läuft noch und insbesondere muss man sagen, die Marvel-Comics, die hier 39 losgehen, die insgesamt interessantere Charaktere anbieten als DC-Comics. Also Superman ist als Charakter unglaublich flach. Es gibt, glaube ich, keinen gelungenen Superman-Film, weil der Mann einfach, der ist zu stark und man muss ihn immer, entweder muss er gleich fast sterben, aber irgendwie, der hat keine Charakterentwicklung und also es bringt nichts. Batman ist da besser, der ist getrieben und Psychopath. Und die Marvel-Figuren allesamt haben irgendwie ihre sozialen Probleme, eine Welt, in die sie nicht so richtig reinpassen. Und da gibt es ja jede Menge Verfilmungen. Inzwischen hat man das Gefühl, es gibt eigentlich nur noch Fantasy- und Superheldenfilme. Das ist halt so eine Mode, das nimmt ja auch wieder ab. Aber das ist halt derzeit ganz groß und entsprechend viele Computerspiele gibt es dann auch. Wobei die Computerspiele die Superhelden relativ spät erst entdecken und über den Umweg der Verfilmungen und Filmadaptionen dann wieder das Genre neu für sich finden. Die Animationsfilme fangen früher an, also das ist nicht ab 1919. Es gibt früh schon Experimente, auch Edison hat schon mit gemalten Filmfiguren experimentiert, aber Felix the Cat ist auch hier so eine der ganz frühen, Werke ab 1919. Steamboat Willie, auch bekannt als Mickey Mouse, der damals noch ein ganz schön fieser Typ war. Wenn Sie gesehen haben Frozen, in dem, wie heißt das, die Eiskönigin, da gab es einen ganz wunderbaren Vorfilm in 3D, der dieses Motiv aufgreift, so ein schwarz-weiß Mickey-Maus-Film aus den späten 20ern, der dann aber sich in so eine 3D-Welt und Farb irgendwie übersetzt. Auch medienwissenschaftlich kann man, glaube ich, eine Bachelorarbeit sollte da drin sein, eine medienhistorische Analyse dieses Films, also nicht dieses, sondern des Vorfilms von Eiskönigin. Da gibt es eine Menge Referenzen und Intermedialitäten, die man auseinanderklammern kann. Betty Boop ab 1930, die so ein bisschen den Sexappeal der Golden Twenties irgendwie aufgreift. Auch das wird schon mal in anderen Werken zitiert, so als Jazzsängerin tritt sie da auf, Betty Boop. Und dann der jährliche Disney-Film, auch in Kriegszeiten, muss man sagen, 1940, Pinocchio und Fantasia als so eine Mischung aus klassischer Musik, Zeichentrick und auch so eine Mischung aus echt und gezeichnet. 41 Dumbo, 42 Bambi, 44 Three Caballeros. In Kriegszeiten wird auch Donald Duck gegen den Führer vorgehen, The Führer's Face, also als Propaganda wird er eingesetzt. Ist aus der Geschichte des Animationsfilms ganz spannend, was da passiert. Angefangen mit Schneewittchen, muss man sagen. Und bis heute Disney, ich meine, Disney hat jetzt Pixar gekauft, Star Wars gekauft, Marvel haben sie gekauft. Also Disney ist weiterhin ein Unterhaltungssektor, einer der wichtigsten Größen, gerade was Animationsfilm angeht. Die haben einfach so viel Geld, wenn was erfolgreich ist, so wie Google, dann kaufen sie es einfach auf und damit haben sie es dann irgendwie integriert. Pulp Magazine, also die Fortsetzung der Groschenromane des 19. Jahrhunderts, fangen an und werden dann halt auch genrespezifischer, also All Story Weekly, The Metal Monster, die Weird Tales, die Amazing Stories, die Astounding Stories, also da gibt es jede Menge solche Pulp Magazines. Pulp deswegen, weil das billiger Holzschnitt war, also Papier, was nicht lange hält. Pulp Fiction ist das auch, und da hat ja dann Tarantino seinen berühmten Film in den 90ern gemacht, der genau diese Motive aufgreift und so als, naja, Kriminal-Abenteuer-Episodenfilm dann irgendwie doch sehr sehr wirkmächtig in den 90ern verfilmt hat. Aber das basiert eben auf diesen Pulp Magazines und das wiederum war so das Sinnbild des Trivialen, des Schmutz und Schund. Da komme ich gleich hin. Vielleicht wichtig, was in diesen Pulp Magazines auftaucht, ist Conan der Barbar, der ja das andere ist. Wir haben ja Herr der Ringe, das ist ja so High Fantasy mit also ausgebildeten Sprachen und Ländern und Kulturen und alles ist also extrem aufeinander abgestimmt. Und die Geschichte sehr langatmig, um halt die gesamte Welt vorzuführen. Und auf der anderen Seite, im Low-Fantasy-Bereich, haben wir Conan, den Barbaren, der halt irgendwie alles platt macht, die Prinzessin rettet und dann irgendwie zufrieden ist. Also Conan, das für Low-Fantasy Hack and Slay. Für Computerspiele wird das sehr wichtig sein, weil die frühen Computerspiele sich an High-Fantasy gar nicht orientieren konnten. Dafür hätten sie überhaupt nicht den Speicher und die Grafik gehabt. Und die frühen waren halt der Barbar, der haut sich da durch die Horden von Gegnern durch. Und so wird Conan also im Fantasy-Bereich, auch Rollenspiele, wenn Sie an die frühen Fantasy-Rollenspiele denken, also wenn Sie die kennen, irgendwie halt, man geht von Raum zu Raum, tötet alle Orks und sammelt alle Schätze ein. Das ist nicht Herr der Ringe, das ist eher Conan. Insofern ist Conan zwar verachtet von dem ernsthaften Fantasy-Betrieb, aber wirkt mächtig, weil er ganz viel vorgibt, was andere zitieren. Der Cthulhu ist so der Horror, das ist wieder High Horror, kann man sagen, da der H.P. Lovecraft wird eine ganze Welt um diesen Cthulhu entwickeln und damit wiederum wichtige Zitate liefern, die bis heute im Horrorfilm oder in Horrorspielen aufgegriffen werden. Tarzan taucht zum ersten Mal in diesen Pulp Magazines aus, bevor er dann entsprechend ausgegliedert wird. Und Zorro begegnen wir auch zum ersten Mal, der Batman der 20er, muss man sagen, nicht? Der halt dann alleine mit einer schwarzen Maske und Degen halt, naja, gegen die spanischen Bösewichte kämpft. Also das sind solche Figuren, die in solchen Pulp Magazines auftauchen und die Berühmten, die schaffen es dann halt, den Sprung in die Romane oder den Sprung ins Kino und dann später halt werden sie immer noch zitiert. Das sind die, die sie noch kennen. Alle anderen, die da auftauchen, die kennt man halt nicht mehr. Oder man kennt sie, aber man weiß nicht, dass sie daherkommen. So, und Deutschland hat ja immer eine besondere Rolle, aber muss man sagen, das ist nicht typisch deutsch, aber die Deutschen sind mal besonders ängstlich, was den Umgang mit neuen Medien angeht. Das gilt auch für Computerspiele, für Comics und so. Also kein Land hat so lange so viele Vorbehalte gegenüber neuen Medien wie Deutschland. mit einer Bewahrpädagogik, in der es vor allem darum geht, die Kinder, hat einmal jemand an die Kinder gedacht, die zu schützen vor Schmutz und Schund. Und so hieß das Gesetz auch. Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften und Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und das 1920 Reichsfilmgesetz. Da gab es verschiedene Strategien. Das eine war Verbot, das andere war Zensur. Das sehen Sie hier oben, so ein paar Comics, die zensiert werden, in dem oben, da sehen Sie, da hängt so in dem Western, am Saloon hängt dann irgendwie einer, wurde aufgehängt, im Deutschen mussten da Sprechblasen drüber. Oder der Tarzan kämpft gegen irgendwie so einen Gladiator mit Schwert. Sie sehen Sie oben, der hat auch ein Schwert in der Hand, du hast irgendwas. Aber in der deutschen Fassung musste das Schwert entfernt werden, was natürlich die gesamte Bildlogik da durcheinander bringt, weil er jetzt nur mit der Faust auf ihn zukommt. Aber gut, ist halt ein reiner Faustkampf geworden. Aber Tarzan ist nicht mehr halb so toll, dass er jetzt gegen einen Schwertkämpfer gewinnt. Aber das, oder hier sie, also mit ihrem unglaublich gewagten Dekolleté, musste in der deutschen Fassung dann doch irgendwie zumindest bis zum Hals geschlossen werden. Und andere Dinge wie Monster, die Jungfrauen entführen, das geht in Deutschland halt nicht lange Zeit. Oder Weile Welt, also es geht dann aber immer nur, also die Pulp-Cover, gerade in diesem sexualisierten Horror-Genre, muss man ja dazu sagen, da sind die Cover in anderen Ländern dann deutlich freizügiger. Und in Deutschland sorgt man dafür, dass das alles züchtig zugeht. Also das wäre so der bis hierhin laufende Genreüberblick. Was ich jetzt ausgelassen habe, sind wichtige Genres wie Western. Also das findet natürlich seinen Weg auch aus den amerikanischen Abenteuer. Eigentlich für Amerikaner wären das reine Abenteuergeschichten. Und jetzt für Europäer ist Western halt so ein eigenes Genre geworden, weil es so exotisch ist. Kriegsdokumentation aller Art, auch das ist viel älter als das 19. Jahrhundert, aber es gibt bis heute diese Lanzer-Romane und so weiter. Es gibt also ganz viele Geschichten, die sich nur um die Darstellung von Soldatenehre und Soldatenschicksalen drehen, und entsprechend gibt es auch unglaublich viele Videospiele oder Computerspiele, die eben nicht den Space Marine gegen die Alien Invasion stellen, sondern halt Call of Duty, also entweder den Amerikanern im Zweiten Weltkrieg, manchmal ganz selten auch im Ersten Weltkrieg, oder jetzt inzwischen halt im Kampf gegen den Terrorismus. Also diese Vorstellung, dass Krieg doch eigentlich auch so seine spannenden Seiten hat, das ist so alt wie der Krieg selber und wird auch entsprechend bedient. Also es gibt junge und alte Männer vor allem, die gerne was über den Krieg lesen wollen, aber nicht über Chaos und Zerstörung, sondern über Helden und Ehre. Und das sind wichtige Genres, die eine Rolle spielen werden. Ein anderes Genre, was genauso bedeutsam ist, ist der ganze Erotikmarkt, der interessanterweise in Spiele kaum übersetzt wird. Also Spiele haben nur Ärger mit Gewaltdarstellung, nie mit Sexualität. Also es gibt ab und zu mal, so nicht so, dass man dann mit einem speziellen Patch irgendwie mal eine Nacktszene sehen kann. Aber die amerikanischen Spielehersteller wissen, wenn sie Sex unterbringen, dann wird das Spiel verboten, also ab irgendwie Over Major und so. Also da kriegen sie kein Bein mehr auf den Boden und es spielt keine Rolle. Als Genre ist es sehr wichtig. Und sehr viele Medien, also die Mediengeschichte ist eigentlich eine Geschichte der Pornografie, also sehr eng ist das verkoppelt, aber bei Computerspielen interessanterweise nicht. So, dann zum Schluss, also ich schließe hier immer so um Viertel vor, die Vorlesung, Viertel vor zwölf, die Geschichte der Ludition, da ist es wieder dieses Wort, also die Geschichte der Spiele und ihrer Regeln. Interessanterweise ist das was wir am Donnerstag in der Klassiker der Spielegeschichte, die Sie ja, die Mewe bleibt besuchen das. Ist eine Vorlesung, da kann also jeder kommen, den es interessiert. Da geht es ja dieses Semester um Rollenspiele und die frühen Rollenspiele basieren halt auf diesen Tabletop-Games. Und da muss man sagen, Gerd Leopold von Reiswitz, 1812, erfindet das erste Kriegsspiel als Simulation, um militärische Übungen, um militärische Strategien auszuprobieren. Diese Sand, man kennt das schon, also das hat wohl schon Cäsar gemacht, dass er irgendwie so Skizzen in den Sand geritzt hat. Aber was er macht, er hat wirklich Einheiten, Felder, mit denen man Landschaften nachbilden kann. Ein sehr detailliertes Regelwerk, in dem der Erschöpfungszustand der Truppe abgebildet wird. Also extrem aufwendige Spiele, mit denen aber auch fleißig gearbeitet wurde, also in der Heeresführung. Und es gibt Stimmen, die sagen, dass der Krieg 1870-71 vor allem aufgrund von Kriegsspiel gewonnen wurde, weil die preußische Armee so unglaublich gut vorbereitet war. Also sie hatten natürlich auch ein extrem gut ausgebildetes Heer, aber strategisch und taktisch hatten sie sich diesen Krieg schon so oft durchgespielt, im Gegensatz zur anderen Seite, für die dieser Krieg das erste Mal kam, sodass sie für viele Antworten des Gegners schon entsprechende Manöver parat hatten. Und der schon erwähnte Herbert George Wells, also der Science-Fiction-Autor, der schreibt 1913 Little Wars als Spiel, was im Grunde genommen eine Spielfassung des typischen Jungen ist, überhaupt A Game for Boys from 12 Years of Age to 150 and for that more intelligent sort of girls who like boys, games and books. Also ein Spiel für Jungs und Mädchen gleichermaßen, aber nur für Mädchen, die ein bisschen cleverer sind und sich für Jungsbücher interessieren. Und was er macht, ist, er bastelt sich aus Bausteinen und Häusern halt seine Kriegsumgebung und lässt dann seine Zinnfiguren antreten. Aber im Gegensatz zu dem Peng, du hast verloren, wird das halt in ein Regelsystem gepackt. Wir spielen das am Donnerstag mal an, also dass sie mal ein Gefühl dafür kriegen. Das ist nichts Besonderes, aber... Also besonders ist, glaube ich, eher die aufwendigen Kulissen, die er hier aufbaut. Das haben wir nicht. Aber das Spiel selber kann man im Internet auch die Regeln sich runterladen. Das Buch steht zur Verfügung. Kann man aber sagen, ist eine Popularisierung, eine Casualisierung von Kriegsspiel. Kriegsspiel ist was für Nerds, also für echte Militärstrategen, die bereit sind, da stundenlang mit Studien der Regeln zu verbringen. Und er macht aus so einem komplexen Kriegsspiel ein einfach zugängliches Spiel, eben, das man so mal kurz am Nachmittag im Wohnzimmer spielen kann. Siehe Klassiker der Spielgeschichte am kommenden Donnerstag. Und was jetzt der Ursprung der Computerspiele sein wird, sind die Spielautomaten. Spielautomaten sind wie Kino ja auch in der Zeit Jahrmarktattraktionen. Also das frühe Kino ist ja wirklich was, das wird in Varietés ausgestellt oder in so einzelnen Automaten, bis es dann als ein eigenständiger Saal Anfang des 20. Jahrhunderts als Medium etabliert ist. Bis dahin ist es eine Attraktion. Und solche Glücksautomaten oder Hau den Lukas und solche Dinge, Try Your Luck, hier können Sie irgendwas Münze einwerfen, dann kriegen Sie Ihre Zukunft orakelt. Das finden Sie heute noch auf Kirmesbuden. Also in der Kirmes, wenn Sie jetzt hier, nächstes Jahr hier wieder Osterkirmes, da können Sie mal rübergehen und gehen Sie mal mediengeschichtlich unter Unterhaltungsautomaten. Und da werden Sie ein paar finden und die gibt es auch nur noch dort. Die gab es früher auch in Kneipen und so, aber das hat alles abgenommen. Aber so einfache Automaten, und hier sehen Sie die Konkurrenz, das Kinetoskop und Kinetophon von Edison, der wirklich gedacht hat, Kino, man könnte das projizieren, aber wir wären ja dämlich, wenn wir den Film nur einmal zeigen, dann können ihn ganz viele gucken. Nein, die Zukunft des Kinos ist es, jeder hat seinen Automat, in den er sein Geld reinwerfen muss, dass er den Film für sich sehen kann. Und die Vorstellung, dass man das im großen Publikum zeigt, wäre das Ende des Filmgeschäfts. Da gibt es interessante Zitate von Edison. Und hier sehen Sie mal seine Vorstellung. Ein Automat neben dem nächsten. Und da kann jeder halt reingucken mit so Kopfhörern, sich dann seinen Film sogar mit Ton, mit dem auch von Edison entwickelten Tonfilm. Und ursprünglich war es auch nur gedacht als Visualisierung von Ton. Also es war nicht als Film gedacht, sondern mehr so, wir haben ein paar Bilder, damit das Anhören des Tons nicht so lange dauert. Hier sehen Sie so einen frühen Handshake, Uncle Sam, Floor Athletic Machine. Also es ist, ich glaube, das ist eine Renovierung, Restaurierung. Aber sowas gibt es halt nicht. Prüfe deine Stärke und so. Also das sind solche Dinge. Das ist so typisch Jahrmarkt. Da wirft man dann einen Euro ein und dann kann man einmal irgendwie drücken und sagen, man ist toll. Ballerspiele gab es da auch schon. Target Skill Counter Target Game 1926 bis 30, wo sie halt mit so einer Spielzeugpistole irgendwelche Ziele abschießen. Auch das ist typisches Jahrmarkt. Nicht? Sie haben da echte Luftgewehre. Typische Jahrmarkt-Attraktion. Auch Princess Doraldina sagt Ihnen die Zukunft aus Karten voraus. Das finden Sie eher in so Märchen, ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal in so einem Märchenwald waren, in denen solche hinter Glas, solche Figuren immer ziemlich verwatzt sehen die aus. Werfen Sie Geld ein und dann liest die Ihnen irgendwas vor. Es gab aber auch die Anti-Aircraft Machine Gun mit dem Vorteil Air Rider Ende der 30er, 1940er. Und auch damals galt schon, Frauen durften das nur spielen, wenn sie Unterwäsche trugen und hochhackige Schuhe. Faktisch war natürlich das Klientel der männliche Nerd, der halt gerne mal mit einer Maschine irgendwie irgendwo draufziehen will. Die Werbung wird aber immer über Frauen, also jeweils angepasst an die Zeit, attraktive Frauen gemacht, die dann lächeln mit Lippenstift. Wahrscheinlich auch nicht weiß, was sie da in der Hand halten, warum sie da jetzt das gezeichnet wird, weil sie dieses Spiel wahrscheinlich so gar nicht interessiert. Das ist ja stark gegendert, also es gibt ja viel mehr Männer, die sowas spielen als Frauen. Hier sehen Sie mal den fortsetzenden Air Raider. Also das passt natürlich an die Kriegszeit und war damals wahrscheinlich auch Ausbildung der Erhöhung der Heerestüchtigkeit, was dann so später als Ballerspiel seine Entsprechung in den Computerspielen finden wird. Und das letzte, der letzte Block sind Pinball-Maschinen. Hier das Wiffleboard von 1930. Eigentlich, sie haben so eine Feder und auch bis die erfunden wurde, das hat ja gedauert. Ein Federmechanismus, dann fliegt der Ball hoch und dann fällt er halt irgendwo, bleibt irgendwo liegen und sie kriegen Punkte. Bellio von 1931 und dann Happy Days, Humpty Dumpty. Wird dann wirklich der, also der Flipper, das sind diese links und rechts zu drückenden Schläger, wird erfunden und baut sich ein in die Penny Arcades. Also das sind Spielhallen, kann man sagen, in denen diese Flipper nebeneinander stehen. Und das wäre jetzt auch die letzte Folie. Hier sieht man elektronische Spiele in speziellen Hallen, eben sogenannte Penny Arcades. Also Arcade ist einfach ein Einkaufs- oder ein Zentrum und Penny, weil sie da ihre ganzen Pennies reinwerfen. Das wird dann später ersetzt werden, in wenigen Jahrzehnten, durch Computerspiele. Aber das ist so der Ursprung der elektronischen Unterhaltungsindustrie. Der fängt nicht beim Computer an. Der wurde damals, Sie erinnern sich an die ENIAC, der war noch so groß wie diese ganze Penny Arcade, nur um die vier Grundrechenarten zu berechnen. Aber der Wunsch, mit Maschinen irgendwie sich zu unterhalten, ist älter als die Elektronik. Den gab es ja schon im 16., 17. Jahrhundert. Aber mit elektronischen Maschinen entsteht hier gerade die Flipperkultur und die wird flüssig übergehen in die Arcade-Kultur. Aber die Geschichte erzähle ich Ihnen in der nächsten Woche.